Nun haben wir bereits ein herrliches Wort gehört. Und ihr wisst ja, es geht uns immer zu Herzen. Und wir fragen uns alle, nicht nur ich, sondern wir alle, wie es dann um das steht, was wir gelesen haben und wo wir stehen. Nicht nur um das, was man liest, sondern auch um uns. Und da wird mir manchmal doch ein bisschen weh oder bange ums Herz. Bruder Gatsch hat ja schon hervorgehoben, wie kurz die Antwort war. Wie kurz die Antwort und wie richtig sie war. Manchmal geben wir eine lange Antwort. Und das ist im Grunde genommen keine Antwort, nur irgendetwas, das wir sagen. Aber hier war die Frage, glaubt ihr, dass ich dies tun oder zu tun vermag? Sie antworteten ihm, ja, Herr. Kurz, aber deutlich, ihr Ja war auch ein Ja. Es war von Herzen so gemeint und der Herr konnte nicht anders, als sein Wort zu bestätigen und seine Kraft zu offenbaren. Sie haben damit gerechnet. Es war also gar keine Überraschung. Sie haben nicht gedacht, mal sehen, ob es klappt oder nicht klappt, ob es wird oder nicht wird, sondern sie haben schon im Glauben gerufen. Sohn Davids, erbarme dich unser. Und sie haben damit gerechnet, dass er sich ihrer erbarmt. Nach dem Wort der Schrift, bittet, so wird euch gegeben werden. Klopfet an, so wird euch aufgetan werden. Und dann steht's ja, und Jesus fragte sie, glaubt ihr, dass ich dies tun kann? Sie antworteten ihm, ja, Herr. Auch wir glauben, dass er alles tun kann. Und wir glauben, dass er es tun wird, weil er es verheißen hat. Kann und wird können noch zwei verschiedene Dinge sein. Aber er will und kann. Er kann und will. Und er wird, weil er Gott ist und sein Wort nicht zurücknehmen kann. Da rührte er ihre Augen an und sagte, nach eurem Glauben geschehe euch. Wehe dem, sie hätten nur gesagt, sie glauben, und hätten nicht geglaubt, was wäre dann gewesen. Nach eurem Glauben geschehe euch. Er hat nicht gesagt, seid jetzt sehend, oder ich die Kraft Gottes berühre euch jetzt und komme über euch. Nach eurem Glauben geschehe euch. Und es geschah. Ihr Ja, Herr, war im Glauben ausgesprochen. Sie haben damit gerechnet. Und der Herr sah ihren Glauben und tat gemäß ihrem Glauben. Das erinnert mich an die Begebenheit mit den vier Leuten, die das Dach aufgedeckt haben und den Gelähmten vor dem Herrn niederließen. Und da steht, als er, also der Herr, ihren Glauben sah, nämlich den Glauben derer, die dort oben das Seil in den Händen hatten, um den darunter zu lassen. Als er ihren Glauben sah, den Glauben derer, die den Mann zu den Füßen Jesu runtergelassen haben. Es war eigentlich eine gute Idee. Der Glaube findet immer einen Weg. Und der Weg ist gut und segensreich. Die Volksmenge war so groß, mit dem Tragbett da durchzukommen, ging einfach nicht. Aber als die Sache von oben kam, dann mussten sie notgedrungen Platz machen. Da haben sie die Reihe noch enger gemacht, damit Platz wurde und dieser Mann eben doch heruntergelassen werden konnte. Der Glaube fand einen Weg. Der Glaube bekam die Antwort. Das kann heute nicht anders sein. Ich glaube, wir müssen dem Unglauben den Krieg erklären und uns auf die Seite Gottes stellen und einfach im Glauben handeln. Nach eurem Glauben geschehe euch. Ich sage noch einmal, hätten sie nur so getan, als ob sie glauben, hätten sie das nur gesagt, ohne es wirklich so zu meinen, dann wäre nämlich nichts geschehen. Aber weil sie glaubten, geschah es. Es heißt im nächsten Vers, da taten sich ihre Augen auf. Jesus aber gab ihnen die strenge Weisung, hütet euch, niemand darf etwas davon erfahren. Ja, dieser Weisung sind sie nicht nachgekommen. Und darüber kann ihnen auch keiner Gram sein. Denn an ihnen war Großes geschehen und das haben sie bezeugt. Ich las gestern im Spiegel-Magazin von dem bekannt gewordenen General North da in Amerika, den sie ja als wiedergeboren und gläubig bezeichnen. Da haben die Reporter ihm nachgesagt, dass er weder auf der Straße noch sonst wo ruhig bleiben kann. Entweder sagt er Praise the Lord, also preist den Herrn, und bezeugt, was Gott an ihm getan hat. Dann steht so schön, er war Katholik und jetzt ist er ein gläubiger Mann, ein wiedergeborener Christ. Was ihm auch sein mag, man braucht der Sache nicht nachzugehen, Zeitungen schreiben sowieso, was sie wollen, und Wochenmagazine auch. Aber eins fiel mir auf, was denen aufgefallen war, dass plötzlich ein Mensch nicht mehr schweigen kann. Und ich sage euch hier, wie es um uns steht. Solange wir nicht, sei es auf der Straße oder wo immer wir uns befinden, mit anderen Leuten über das sprechen können, was Gott an uns getan hat. Ich meine nicht quatschen. Und dann nun reden und reden und reden, bis die Leute unsere überdrüssig werden und sagen, hör auf. Das meine ich nicht. Ich meine nicht die Waschweiberart. Ich meine ein Zeugnis in Würde mit Takt abzulegen. Ein Zeugnis, hinter dem ein Erleben mit Gott wahrhaftig steht. Und erst dann, wenn das geschehen kann, sind wir dahin gekommen, dass Gott uns gebrauchen kann. Allgemein kann ja jeder sprechen von, die Zeit ist übel und man kommt ja mit Leuten zusammen, ich auch, und wer weiß schon nicht, dass es auf Erden ungerecht und böse und so weiter zugeht. Das wissen wir alle. Gläubig und ungläubig. Aber erst dann, wenn es uns so geht wie diesen beiden oder wie viele es ihrer waren, nachdem etwas mit ihnen geschehen war, haben sie davon gesprochen, sie haben es bezeugt, obwohl der Herr ihnen sagte, seid stille. Wir sind stille, obwohl der Herr uns gesagt hat, Zeugnis abzulegen. Das genaue Gegenteil von dem, was damals war. Und deshalb die Frage, wie weit die Erlebnisse, die wir mit Gott gemacht haben, frisch genug sind, echt und wahr genug sind, dass wir sie anderen weitergeben können. Ich meine jetzt nicht Musik machen und Begeisterung schüren, denn das haben wir alle, und ich sage das nicht aus Kritik, das haben wir alle ja doch am Rande mitbekommen, dass das nicht genügt. Es muss mehr sein als Musik, mehr als Begeisterung. Es muss eine Sache Gottes sein. Gott muss der Inhalt einer Sache sein. Ist er es nicht, ist es nur eine Idee, dann ist die Sache sowieso zum Scheitern verurteilt. Aber ich glaube, wir alle stimmen mit mir darin überein, dass Gott uns gnädig war, dass Gott uns sein Wort geoffenbart hat, seinen Willen kundgetan hat. Und ich glaube auch darin, dass er das angefangene Werk vollenden wird. Aber ich gebe ehrlich zu, es steht um mich nicht immer so, wie vielleicht im Augenblick, wenn ich hier stehe. Wie oft habe ich in den letzten Wochen ausgerufen, Herr, mein Geist, meine Seele ist wie im Gefängnis. Ich möchte ausbrechen. Ich möchte frei sein. Die Freiheit Gottes genießen. Möchte sein, was du aus mir machen willst. Ich glaube, das geht uns allen so. Wir spüren in uns, ist etwas ganz anderes als das, was wir nach außen hin offenbaren oder was nach außen hin kund geworden ist bis jetzt. Und mir kam da zu allem noch die Predigt Bruder Brennhams in den Sinn, Seelen im Gefängnis. Und ihr wisst, wenn der Feind dann ansetzt, dann kann er auch den Gläubigen noch das Leben schwer machen. Auch den Gläubigen. Und hauptsächlich den Gläubigen. Bei den anderen ölt er ja das Getriebe und dirigiert, so dass alles auch schön verläuft. Aber wir wissen dann trotzdem, dass Gott so Großes an uns getan hat, dass der Feind uns nicht damit kommen kann und vielleicht Zweifel mit Bezug auf Gott oder unsere Erlebnisse mit Gott in uns hineinlegen. Aber er kann uns damit knechten, dass wir vielleicht nicht das sind, was wir sein sollten. Aber auch darüber wird Gott wachen und Gnade schenken, dass es nicht bei einer Feststellung bleibt, sondern bei einem Vertrauen zu Gott. Und ich sage euch, das Wort spricht zu meinem Herzen. Wir erwarten manchmal Dinge von Gott, dass sie irgendwann geschehen. Und eigentlich, wenn wir glauben, dass der Herr gegenwärtig ist, dann sollen sie nicht irgendwann, dann können sie jetzt geschehen. Und der Herr fragt uns, glaubt ihr, dass ich euch solches tun kann? Und dann müssen wir doch notgedrungen sagen, ja, Herr. Denn wer würde schon sagen, nein, Herr, das kannst du nicht. Er hat doch seit uralten Zeiten gesprochen. Ist mir etwas unmöglich? Zu Abraham oder zu Sarah? Zu Abraham, nicht? War es wohl. Ist dem Herrn etwas unmöglich? Nein, eben nicht. Aber die Frage ist die, ob wir wirklich damit rechnen, dass der Herr uns so, wie wir sind, nicht, dass wir jetzt meinen, wir müssten vor den religiösen Spiegel treten und da viel Make-up drauf machen, um uns schöner zu machen, sondern so, wie wir sind, vor den Herrn kommen, aber mit aufrichtigem Herzen. Denn Gott sieht ja das Herz an. Und von David heißt es ja ganz speziell, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Ob das nach dem Herzen vieler anderer war, steht da nicht geschrieben, sondern nach dem Herzen Gottes. Er hatte Gnade vor Gott gefunden. Und ich glaube, wie ich vorhin schon sagte, dass auch wir Gnade vor Gott gefunden haben. Wir müssen jetzt nur die kleinen Füchse, die den Weinberg verderben, es sind nicht so die großen Dinge, denn die merken wir ja alle viel zu schnell. Aber es sind die kleinen Dinge, die uns sicherlich aufhalten. Und wir müssen eines wissen, ein Vorwärtsgehen gibt es nur gemeinsam mit Gott. Nicht im Alleingang und nicht im Gegeneinander. Ihr werdet sehen, alles, jede neue Idee, jede neue Lehre, alles, jede neue Bewegung, ganz gleich welcher Art, wird sich, ob früher oder später, festlaufen. Nur Gott wird zum Ziele kommen mit denen, die mit ihm den Weg bis zu Ende gehen im Glaubensgehorsam, die ihm vertraut haben, auch dann, wenn sie meinten, im Gefängnis, also unbeweglich zu sein. Und trotzdem müssen wir sagen, wie Paulus sagte, obwohl ich in Ketten bin, das Wort Gottes liegt nicht in Ketten. Selbst wenn wir durch Umstände wie gefesselt dastehen, ist das Wort, das wir empfangen und verkündigt haben, nicht gebunden und nicht in Fesseln. Im Gegenteil, es hat vielen Befreiung gebracht, vielen Erleuchtung und Offenbarung aus Gnaden geschenkt. Und trotzdem haben wir in uns eine ungestillte Sehnsucht nach Gott. Einen Schrei, den David wohl in Psalm 42 ausdrückt. Wie ein Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele, o Gott, zu dir. Als in diesem Vergleich im Spiegelmagazin gesagt wurde, dass etwa 15 Millionen in den Vereinigten Staaten so nominelle Christen sind und dass 50.000 pfingstlicher Art sind mit Wiedergeburt und so weiter, dann habe ich natürlich auch gedacht, obwohl ich ja weiß, ganz Amerika, besonders die Westküste, ist ja so gnädig heimgesucht worden wie kein anderes Land auf Erden. Und da hat Gott einen halbblinden Neger genommen, der von rechts und links nicht unterscheiden konnte, auf der Azusa-Straße im Jahre 1906. Und plötzlich war da was los. Und dieser eine Mann, der nur knapp schauen oder sehen konnte, war ein Werkzeug in der Hand Gottes, um so die Geistesausgießung sich verbreiten zu lassen. Ich habe selber in der Gegend von Los Angeles erlebt. Da wird den ganzen Tag unter freiem Himmel gepredigt. Da kamen im Januar ja sowieso die Mandarinen von den Bäumen pflücken. Und ich habe mich auch angestellt. Ich habe auch Schlange gestanden. Jeder spricht so lange, wie er kann. Und dann sammelt sich das Publikum, Tanten und Onkel, wer sie alle sind, wer meint, was sagen zu können. Und ich habe mich auch angereiht und habe natürlich auch gesprochen in dem großen Park in Los Angeles. Aber es gibt dort so viele Gläubige, Pfingstgläubige, dass es in die Millionen geht, allein an der Westküste. Aber jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Punkt. Als Bruder Brenhem seinerzeit die Weissagung gab, dass die Westküste Amerikas abspalten und in den Ozean rutschen wird, waren es hauptsächlich diese Pfingstbrüder, die ihm den Vorwurf gemacht haben und sagten, wer bist du, dass du es gewagt hast, etwas derartiges auszusprechen? Weißt du nicht, wie viel geistgetaufte Menschen hier sind? Und du hast Gericht angekündigt und gesagt, die Westküste wird mit ihnen allen runtergehen? Aber so wird es sein. Da merken wir den Unterschied zwischen gesalbt sein mit Heiligem Geist und zwischen wiedergeboren und versiegelt und geleitet zu sein vom Heiligen Geist. Das ist der Punkt. Aber trotzdem ging mir der Artikel zu Herzen. Und ich fragte mich, wie sieht's im Land der Reformation aus? Wie sieht's hier bei uns aus? Und wem ist da eine Last auf dem Herzen? Natürlich, wir können froh sein, dass wir selber gläubig geworden sind, und das genügt ja auch für deine und meine Seligkeit. Das streiten wir gar nicht ab. Um selber selig zu werden, genügt es, wenn Gott mich begnadigt hat. Ganz klar. Und dir genügt's, wenn Gott dich begnadigt hat. Mehr brauchst du ja auch nicht, wenn du nur allein selig werden möchtest. Aber wenn wir wollen, dass noch andere selig werden, dann muss Retterliebe, glühende Retterliebe, dann muss Verständnis, dann muss manches noch in unser Herz hineingelegt werden, um anderen den Weg weisen zu können. Hört, was der Herr hier selber gesagt hat. Beim Anblick der Volksscharen aber erfasste ihn tiefes Mitleid mit ihnen, denn sie waren abgehetzt und verwahrlost wie Schafe, die keinen Hirten haben. Beim Anblick der Volksscharen erfasste ihn tiefes Mitleid. Sag euch, mir geht's manchmal auch so. Es kommt nur ganz selten vor. Ich gehöre nicht zu denen, die durch die Geschäftsstraßen laufen, um Schaufenster anzusehen. Aber ab und zu habe ich ja doch Dinge zu erledigen und muss notgedrungen überqueren oder auch ein Stück entlang gehen. Und wenn man dann die Volksmengen sieht, welch ein tiefes Mitgefühl ist da in uns. Und wir fragen uns, Herr, ist niemand, der nach dir Ausschau hält? Ist niemand, der noch gläubig oder selig werden soll? Und dann steigt in uns ein ganz besonderes Verlangen auf, Herr, bewege noch einmal Himmel und Erde und gieße deinen Geist aus, damit durch deinen Geist die Menschen gezogen werden. Denn es steht geschrieben, niemand kann zu mir kommen, es sei denn der Vater zieht ihn zuerst. Der Geist Gottes muss an den Herzen der Menschen wirken. Aber wo geschieht's? Wann geschah's zu Pfingsten? Wann geschah's hier und dort? Überall da, wo Männer Gottes, wo Volk Gottes beisammen war, um das Wort zu hören, da hat der Herr gerettet. Da hat er selig gemacht, da hat er seinen Geist ausgegossen und Menschen wurden hinzugeführt. Wir sollten anfangen, jetzt nicht leichtfertig zu hüpfen oder in die Hände zu klatschen, aber freier zu werden in unserem Inneren, freier werden in unserem Äußeren, Gott von Herzen zu danken für das, was er getan hat und auch für das, was er noch tun wird. Auch das Mitgefühl muss uns geschenkt sein. Wer hat's gesagt? Gerettete haben Rettersinn. Und dann würde man ganz bestimmt, ich glaube, ich will den Mann jetzt gar nicht mal nennen, aber einer unserer großen Denker und Dichter war es ja auch, der seine Bemerkungen über die Gläubigen gemacht hat. Und wir fühlen uns da angesprochen. als Erlöste sollten wir Erlöste aussehen. Es sollte eine Botschaft von uns ausgehen, eine Überzeugungskraft hinter dem, was wir sagen, stehen, über die andere nachzudenken haben. Das wird noch kommen, das glaube ich. Ich glaube nicht, dass Gott uns so zur letzten Runde ausschicken wird, wie wir jetzt sind. Er wird uns beleben, er wird seinen Geist ausgießen, er wird Vollmacht schenken, und ich rechne mit nichts Wenigerem als das, was am Anfang war. Es kann nicht anders sein. Und wenn man in Betracht zieht, dass die ganze Welt ja noch dämonischer und schlimmer und schlechter geworden ist, dann könnte man fast glauben, dass ein doppeltes Maß der Kraft Gottes in dieser verkehrten und vertreten von Gott abgewandten Generation notwendig ist. Ohne dem kann man gar nicht ausziehen. Nein, wir sollten den Herrn darum bitten, dass er uns hilft. Dann sagte er zu den Jüngern, die Ernte ist groß, aber die Zahl der Arbeiter ist klein. Bittet daher den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld sende. Es ist nicht unser Feld, es ist nicht unsere Arbeit, nicht unser Werk, nicht unsere Sache. Es ist Gottes Sache, es ist das Himmelreich, es steht hier geschrieben, dass er, also Jesus, alle Städte und Dörfer durchwanderte, indem er in ihren Synagogen lehrte und das Evangelium vom Reich verkündigte und alle Krankheiten und alle Gebrechen heilte. Auch das habe ich dem Herrn manchmal gesagt. Wie schön wäre es, wenn wenigstens ohne jetzt den prophetischen Dienst Bruder Brennims zu wünschen oder zu begehren, aber trotzdem eine wirklich apostolische Bestätigung zu haben. Nicht um unseretwillen. Wir brauchen keine Bestätigung. Wir glauben von ganzem Herzen. Aber für diejenigen, die neu hinzukommen, wird es doch eine Glaubensstärkung sein. Aber Geschwister, nehmt es mir ab. Es muss für alles die richtige Atmosphäre geschaffen werden. Und wir müssen als Gläubige werden, einmal, und ich hoffe jetzt, vernünftig werden, wirklich in allem. Und müssen jeden einzigen, es gibt ja so viele Beispiele, die man nennen könnte, in denen Unglaube, Misstrauen und was alles so da ist, gesät wird. Und schon sind die Hände gebunden und Gott kann nicht so ganz wirken. Es muss in etwa so sein wie damals bei Petrus oder im Hause des Cornelius. Wir haben uns hier vor dem Angesicht Gottes versammelt, um zu hören, was Gott dir aufgetragen hat. Wenn die sich gefragt hätten, ja, warum ist er auf dem Kamel oder ohne gekommen? Warum fährt er einen Mercedes und nicht einen alten VW und so weiter? Man hört das tatsächlich immer wieder. Niemand ist dümmer als die Gläubigen. Und kein Mensch auf Erden wird vom Satan so geritten wie sie. Und sie wissen es nicht. Sie wissen nicht, in welch einer Weise sie ihm zur Verfügung stehen. Jeder Mensch hat doch das Recht, ob gläubig oder nicht gläubig, irdische Entscheidungen zu treffen nach bestem Wissen und Gewissen. Wer zu Fuß gehen möchte, gehe doch zu Fuß. Wer mit dem Fahrrad unterwegs sein möchte, fahre doch damit, Es ist doch Bodybuilding. Was soll das denn? Wenn jemand nun auch mal einen Mercedes fahren kann, dann sollte man das doch nicht als Kriterium nehmen und sagen, der kann doch nicht geistlich sein. Ein Auto hat doch mit Geistlichkeit überhaupt nichts zu tun. Höchstens mit Transport. Aber es gibt so viele Dinge, an denen Menschen sich aufhalten. Und dann kommen sie zu dem Entschluss, ja, wenn er wirklich ein Mann Gottes wäre, ja, dann wäre er. Ja. Man legt Maßstäbe an. Ich weiß nicht, woher man sie nimmt und mit welcher Berichtigung. Aber glaubt es mir. Entweder wir begreifen es jetzt und lernen es jetzt. Sonst wird Gott uns sitzen oder stehen lassen und mit anderen weitergehen. Wenn die Stunde Gottes schlägt, gibt's einen Fortschritt, da gibt's einen Fortgang. Der Stillstand muss aufhören. Als ich am Montagabend einen Besuch bekam, ein nichtgläubiger Mann aus dieser Stadt, der nun doch einige kennt und mit einem der USA-Vertreter der Botschaft, der ganz kurz, so 15 Kilometer von hier, Luftlinie entfernt, den Urlaub in Spanien verbracht hat, er sagte plötzlich, Herr Frank, ich habe Sie nun einige Male gesprochen, sagen Sie mir jetzt einmal, warum Männer, die hier zu Ihnen einmal kamen, so viel Böses über Sie zu berichten haben. Und dann kommt die nächste Frage, kennen Sie denn diesen Amerikaner? Ja, ich sag, ich kenne ihn nicht. Ich habe ihn höchstens 2 oder 3 Mal gesehen. Dann hat der Mann sich zurückgeworfen, der hatte sich vorgeneigt in seinen Sitz und sagt, Herr Frank, jetzt verstehe ich nichts mehr. Wie kommt denn der Mann dazu, so viel Nachteiliges und Böses, solch eine Verleumdung über Sie herumzutragen? Ja, und dann sagt er noch, eigenartigerweise habe ich von Ihnen noch nie eine Bemerkung über irgendjemanden gehört. Was ist es? Und ihr kennt alle die Stelle in der Bergpredigt, Matthäus 5. Da heißt es, werfet die Perle nicht vor die Säue. Die Perlen sind niemand anders als die Gläubigen, die Gläubigen, die Gläubigen. Ihr wisst, ich spreche nicht über Gleichnisse, weil es mir nicht gegeben ist. Aber wenn der Herr davon spricht, dass irgendjemand alles verkaufte und den Acker mit den kostbaren Perlen kaufte, dann sind wir die Perlen. Denn es gab nur einen, der alles zurückgelassen hat, um diese kostbaren Perlen zu holen. Wenn ein Gläubiger einen anderen Gläubigen, Ungläubigen vorwirft, das ist nicht gut zu machen. Das ist nicht gut zu machen. Und die Zeit kommt, wo der Ungläubige sich umdreht, wie da geschrieben steht, und diejenigen zerreißen wird, die das getan haben. Es gibt schon da vielleicht den Anstand zu bemängeln, wenn Gläubige, Übergläubige, Zugläubigen etwas sagen. Auch das gehört sich eigentlich nicht. Man sollte, wenn man eine Sache zu erledigen hat, zu dem Betreffenden gehen, mit ihm reden, denn er ist ja derjenige oder sie, um die es geht, und es da in Ordnung bringen. Nicht zu anderen. Wenn wir schon mal diesen Schlüssel hätten und keinem Menschen mehr Gehör schenken würden, der über einen Dritten etwas sagen will, sondern sofort sagen, Moment mal bitte, dann lass mich eben anrufen und dann sprechen wir doch gemeinsam. dann sieht die Sache schon gleich ganz anders aus. Dann wird der Betreffende sagen, nein, also im Moment nicht, dass da jetzt habe ich keine Zeit. So ist das. Wenn jemand wirklich den Mut hat und sagt, Moment, ehe wir jetzt über jemand sprechen, wir rufen an, dass er gegenwärtig sein kann, um zuzuhören, eine Stellung zu nehmen, sich verteidigen zu können, dann haben die Betreffenden keine Zeit. Aber wenn das nicht so gewesen wäre, dann hätten sie den ganzen Abend geklopft, als hätten sie da was auszubrüten. So ist das. Und ich meine, entschuldigt, wenn ich das hier so ganz krass sage. Wir müssen als gläubig gewordene endlich vernünftig werden. Wir müssen jeden stehen und gehen lassen. Es ist ein Weg, den jeder zu gehen hat. Manchmal verstehen wir uns doch selber nicht. Wie können wir dann noch erwarten, dass uns andere verstehen? Aber wird's besser, wenn wir darüber reden? Ändert sich dadurch auch nur das Geringste? Vielleicht ja, mit der Ausnahme, dass es schlimmer wird. Aber besser wird's auch nicht, oder? Nein, ganz gewiss nicht. Also, wir sollten Folgendes im Auge behalten. Nur einer ist unser Gegner und das ist der Feind. Nur einer ist unser Meister und das ist der Herr. Und wir sind untereinander Brüder. Und als Glieder gehören wir zu dem einen Leibe, dessen Haupt Jesus Christus ist. Und es soll sich niemand einbilden, dass er mit frommem Tun zur Herrlichkeit eingehen wird und mit Freuden all seine Brüder und Schwestern zurücklässt. Nein, es gibt keinen Menschen, der entrückt wird, der nicht eine Sehnsucht in seinem Herzen hat, dass alle anderen auch entrückt werden. Wer meint, für ihn allein sei das so richtig, der wird selber enttäuscht sein. Glaubt es mir. Es gibt Maßstäbe in der Heiligen Schrift, die einfach angelegt werden müssen, um uns selber zu prüfen, wie es um uns steht. Wenn wir nicht wahrhaftiges Mitgefühl haben mit allen, auch mit denen, die uns nicht verstehen, und für sie glauben und hoffen, was am Schluss geschieht, mit ihnen und mit uns. Wer kann das mit letzter Gewissheit von uns allen sagen? Wer kann es sagen? Steht im Propheten Hesekiel, dass ein Mensch, der sein Leben lang Böses getan hat, sich dann aber wendet zum Guten, dem wird das Böse nicht angerechnet werden. Und ein Mensch kann das ganze Leben lang nur Gutes getan haben, und vielleicht in der letzten Minute irgendwie nicht. Plötzlich wird ihm das Gute nicht angerechnet und er steht enttäuscht da. Erst das Ende wird die letzte Entscheidung offenbar werden lassen. Solange wir noch unterwegs sind, braucht doch gar keiner zu urteilen. Worüber denn? Oder weshalb? Wir sind doch noch alle unterwegs. Oder ist schon jemand oben, der da runterschauen kann und sagt, ich hab's geschafft. Ob ihr es schaffen werdet, weiß ich nicht. Den gibt's noch nicht. Und den wird's auch nicht geben. Da gab's einen Bruder Brenim, der demütig genug war und sagte, wenn hier aus dieser Stadt nur eine entrückt werden sollte, dann muss jeder glauben, dass er es sei. Und ich glaube, dass ich es sein werde. Der persönliche Glaube muss in jedem Einzelnen sein. Man muss es dem anderen aber auch zugestehen, dass auch er dabei sein wird. Wie sehnen wir uns danach, dass dieses alles hier wahr wird. Und ich möchte uns alle doch zum inbrünstigen Gebet ermuntern, in der Gegenwart Gottes im Namen des Herrn, dass wir inniglich darum flehen, dass Gott seinen Willen offenbart. Und wenn es ein Hindernis gibt, sei es in meinem oder deinem Leben, in unserem Leben, dann seid ihr sicherlich meiner Meinung. Dann möchten wir, dass Gott es aus dem Wege räumt. Ich möchte es. Und das um jeden Preis. Koste, was es koste. Ich möchte, dass Gott aus meinem Leben das hinausnimmt, was ihm im Wege steht. Und wenn wir alle der gleichen Überzeugung sind und es vor den Herrn bringen, dann wird er es wohl machen. Er wird's wohl machen. Können wir das glauben? Immer wieder, wenn irgendetwas von Gott in den Raum gestellt wird und wir angesprochen werden, dann muss eine Zustimmung kommen. Dann müssen wir sagen können, ja, Herr. Die Predigt muss mit dem Glauben verbunden werden und verbunden sein. Und dann geschieht es auch. Wir wollen doch in den nächsten Tagen uns von Gott Gnade schenken lassen und mit Inbrunst, mit ganzem Herzen das Angesicht Gottes suchen. Ihr wisst, was die Verkündigung betrifft, hat Gott um der Berufung willen seine Hand über mir gehalten. Und ich bin mir dessen gewiss, dass nichts von allem, was gelehrt, was gepredigt, was verkündigt wurde, zurückgenommen werden müsste. Im Gegenteil, ich glaube, dass es mit einer Klarheit geschah, die es auf Erden vielleicht zu keiner Zeit gegeben hat. Aber es geht ja um mehr als das. Es geht ja nicht nur um die Verkündigung, über die wir uns freuen, für die wir dankbar sind, über Belehrung und Offenbarung. Es geht darum, dass die Auferstehungskraft Jesu Christi unseres Herrn in seiner Gemeinde offenbar wird, dass unser Zeugnis glaubhaft gemacht wird durch die Gegenwart Gottes. Unser Zeugnis muss glaubhaft gemacht werden, von Gott bestätigt werden. Und wenn es heißt, dass der Herr mit ihnen wirkte, so steht's, glaube ich, wenn ich recht bin, im Markus, im letzten Kapitel, in den letzten Versen, dass der Herr mit ihnen wirkte. Oh, da muss ich jetzt vorsichtig sein. Doch, das stimmt, ja. Markus 16, Vers 20. Sie aber zogen aus und predigten überall, wobei der Herr mitwirkte und das Wort durch die Zeichen bestätigte, die dabei geschahen. Es gibt manchmal Bekanntgaben, ich weiß nicht, ob es uns unterlaufen ist, aber wenn man so große Evangelisationspamphlete sieht, wo viel bekannt gegeben wird, dann heißt es immer mitwirkende Gemeinden oder es wirkt mit Posaunenchor und es wirkt mit Sängerchor und es wirkt mit und es wirkt mit. Dann wirken eben sehr viele mit. Sehr viele. Und die Raumgestaltung ist dann auch sehr angenehm. Durch vielerlei Mitwirkung. Aber derartige Dinge haben wir ja nicht aufzuweisen. Wir sehnen uns auch gar nicht so sehr danach. Sie können auch sein. Umrahmung ist schön. Was ist schöner als ein herrlicher Chor? Was schöner als ein herrlicher Posaunenchor? Da ist Musik, da ist Stimmung. Wir können uns einstimmen lassen vor Gott. Alles soll dazugehören. Aber dies soll nicht fehlen. Dies soll nicht fehlen. Sie aber zogen aus und predigten überall, wobei der Herr mitwirkte und das Wort durch die Zeichen bestätigte, die dabei geschahen. Wollen wir doch damit rechnen. Eine andere Sendung gibt es bei Gott nicht. Natürlich, die zeitgemäßen Theologen, sie sagen, ja, was braucht Gott denn heute noch bestätigen? Es ist ja damals alles bestätigt worden. Und wir haben diese Bestätigung ja sogar in der Heiligen Schrift festgehalten. Und dann ist die Sache gut. Nein, wir glauben, was in Hebräer 13, Vers 8 geschrieben steht. Jesus Christus derselbe, gestern, heute und derselbe in alle Ewigkeiten. Wie er damals bestätigt hat, so muss er heute bestätigen. Eine andere Sache gibt, kein anderes Evangelium gibt es als das. Und das ist das Evangelium Jesu Christi. Sie aber zogen aus. Bruder Ross, Bruder Schmidt, Brüder, wann werden wir so ausziehen? Wann werden wir so ausziehen, wie unsere Brüder am Anfang ausgezogen sind? Wann werden wir dieselbe Bestätigung und Legitimation durch das Mitwirken unseres Herrn erleben? Was sagte Bruder Brenhim in der einen Predigt? Gott sandte Christus und er war in Christus. Christus sandte, wie er gerufen hat, und er war in ihnen und mit ihnen, um das Wort zu bestätigen. Gott wird es tun. Ich brauche dazu eine ungetrübte Gemeinschaft mit Gott, eine Verbindung zu Gott, ohne alles, was mich links und rechts belasten und runterziehen kann. Ich wünschte, dass wir dahin kommen, dass wirklich alles von uns dienenden Brüdern abgeschützt und abgehalten wird, was uns nicht dienlich wäre, um dem Herrn zur Verfügung zu stehen. Was sagte Bruder Brenhim in seiner Rede an die Gemeinde? Stellt euch vor den Prediger, und wenn jemand etwas über ihn sagt, straft ihn und stoppt ihn. Ihr könnt euch daran erinnern, ich habe es ja mal veröffentlicht. Wer hat das von uns allen getan? Wer hat, wenn über irgendeinen von uns dienenden Brüdern was gesagt wird, gesagt, stopp, so nicht? Ja, hier sein und vielleicht nicken, ob eingeschlafen oder mit Zustimmung, spielt jetzt keine Rolle. Das genügt nicht. Wir müssen uns tatsächlich als eine göttliche Einheit wissen und müssen für und nicht nur für dienende Brüder. Wir müssen füreinander eintreten, zu jeder Zeit, hundertprozentig. Und das wird nie fehlschlagen. Im Gegenteil, dann werden keine Keile mehr zwischengeschlagen werden können, und es wird zumindest unter uns eine Einmütigkeit erreicht werden können. Und dann, so Gott will, ich hoffe es zumindest, dass Gott sich unser noch einmal erbarmt. Ich schließe damit aber alle anderen nicht aus. Denn Gottes Erbarmen ist groß. Und wo wir aufhören, da könnte er beginnen. Wo wir Grenzen ziehen, da könnte er sie sprengen. Wir wollen da ganz offen sein vor dem Herrn. Aber wir haben, so glaube ich, doch eine berechtigte Hoffnung, um vielleicht noch einen Schritt weiter zu gehen, einen berechtigten Glauben, dass Gott, der ein so herrliches Werk begonnen hat, es auch vollenden wird. Auf den Tag der Zukunft Jesu Christi, unseres Herrn. Und dazu wollen wir einander Handreichung tun, füreinander beten, füreinander einstehen. Es mag doch gut möglich sein, dass ich Dinge tue, oder ihr, die wir, oder der eine und der andere nicht verstehen. Das spielt doch gar keine Rolle. Wichtig ist, dass wir gemeinsam unseren Weg mit Gott gehen. Und im Irdischen muss ihn sowieso jeder mit seinem Gott gehen und Entscheidungen treffen. Möge der Herr uns helfen, dass auch wir sagen könnten, ja Herr, wenn wir gefragt werden, glaubt ihr, dass ich euch solches tun kann, dass wir sagen könnten, ja Herr. Wenn er heute fragen würde, glaubt ihr, dass ich alles wieder erstatte, was einmal in der Gemeinde war. Was sagen wir dann? Ja, Herr. Was sollen wir sonst sagen? Sollen wir stille bleiben? Oder uns überlegen, welche Antwort wir geben? Nein. Wir glauben. Und darum reden wir. Wir glauben und darum sagen wir Ja zu dem, was Gott verheißen hat. Wir wissen, alles mag vergehen und trügen. Gott bleibt wahrhaftig. Und sein Wort kann nicht gebrochen werden. Was hier geschrieben steht, darauf können wir uns verlassen. Rechnen wir damit, dass der Herr uns Gnade erweist. Und wenn irgendwo etwas ist, das ihm nicht gefällt, wir können es nicht ergründen. Glaubt es mir, wir können unser Leben durchforschen und von selber kommen wir nicht darauf, es sei denn, der Geist Gottes offenbart es uns. Und wir wollen alles auch im Glauben unter die reinigende Kraft des Blutes des Lammes legen. Denn wir glauben, dass Jesus Christus hoher Priester ist und für uns eintritt. Solange Gnadenzeit ist, sind wir unter der Deckung des Blutes des Lammes. Und ich glaube, einer meiner Brüder hier war es, geistlichen Brüdern oder vielleicht was immer auch, weiß ich im Moment nicht genau, ich versuch's nachzuvollziehen, aber der sagte mir, in der Gnadenzeit kann Gott uns gar nichts anrechnen. Wer an die Vergebung durch das Blut glaubt, kann nicht gleichzeitig glauben, dass Gott nicht vergeben kann oder vergeben hat. Versteht ihr das? Man kann nicht einerseits glauben, dass Gott vergeben hat und andererseits glauben wollen, dass Gott etwas nicht vergeben hat. Geht das so oder geht's nicht? Das geht nicht. Entweder glauben wir, dass Gott vergeben hat, oder wir glauben, dass er nicht vergeben hat oder kann. Ist das so oder nicht? Allgemein glauben wir, dass Gott vergeben hat. Und dann plötzlich kommt der alte Feind und sagt, weißt du überhaupt, ob Gott da vergeben hat? Und schon geht's rund. Nein, wollen wir uns doch tatsächlich jetzt nicht in die Brust werfen und mit Hochmut, aber im Glauben und im Vertrauen Gott die Ehre geben und sagen, treuer Herr, so gewiss du am Kreuz auf Golgatha starbst und dein heiliges Blut vergossen hast, so gewiss hast du unsere Sünden vergeben, unsere Schuld bezahlt, den Schuldbrief zerrissen und uns begnadigt, uns gereinigt, erlöst und befreit. Und dann bleibt wirklich nichts anderes mehr übrig, als Gott zu danken und ihm die Anbetung darzubringen. Denn dann haben wir voll und ganz begriffen, dass er Großes an uns getan hat. Er hat's getan. Ihm sei die Ehre. Amen.